This is the third session of our series on Romans chapters 9, 10 and 11.
Dies ist die dritte Lehreinheit in unserer Serie über Römer 9 bis 11. Es beschämt mich, dass ich mit Kapitel 9 eigentlich noch gar nicht fertig geworden bin und ich frage mich, wie das weitergehen wird. Ich muss noch einmal zurück zum Ende von Römer 9, weil ich diese Stelle beim letzten Mal so schnell durchgegangen bin, dass sich viele vielleicht nicht mehr an den Inhalt erinnern. Paulus sagt in Römer 9, 27, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn der Herr wird sein Wort auf Erden ausführen, gründlich und rasch. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Diese Prophetien des Jesaja weisen klar und deutlich darauf hin, dass es nur ein auserwählter Überrest Israels sein wird, der letztendlich die Erfüllung der Absichten Gottes erleben wird. In Vers 27 heißt es der Überrest und nicht ein Überrest, also der auserwählte, vorher erkannte Überrest. Seht ihr, dieses Thema der Wahl Gottes und der Vorkenntnis Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch diese Kapitel. Wenn wir das nicht begreifen, können wir auch nicht verstehen, was uns diese Kapitel sagen wollen. Dann versucht Paulus zu erklären, warum Israel in diesem Punkt scheiterte. Ich denke, das ist für jeden von uns wichtig, denn das könnte jedem von uns widerfahren. Ihr müsst verstehen, dass es aus dem Blickwinkel des Paulus, also vor 1900 Jahren, immer noch etwas Erstaunliches war, dass die Juden ihren Messias verworfen hatten. Wir haben uns heute, 1900 Jahre später, so sehr an diese Tatsache gewöhnt, dass sie uns nicht mehr überrascht. Doch Paulus muss viel erklären und viele Zitate aus dem Alten Testament anführen, um, wie ich meine, zunächst sich selbst und dann seine Leser zu überzeugen, dass sich die Dinge genau so entwickeln sollten. Wir sehen heute auf fast 2000 Jahre zurück, in denen die Juden im gewissen Sinne aus ihrer angestammten Position verdrängt sind. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir eigentlich keine Erklärung mehr dafür erwarten. Doch ihr müsst euch in Paulus hineinversetzen und erkennen, dass es für ihn und viele andere wie ihm ein derart verblüffendes Mysterium war, dass er eine Antwort dafür in der Schrift suchen musste. Und das ist seine Antwort, dass, obwohl Israel sich vermehrt hatte und sehr zahlreich wurde, letztlich doch nur dieser Überrest gerettet werden wird. Am Ende von Kapitel 11 heißt es, dass ganz Israel errettet werden wird. Doch wir müssen diese beiden Passagen parallel lesen. Ganz Israel wird zu jenem Zeitpunkt nur mehr der auserwählte Überrest sein. Diese beiden Schriftstellen erklären einander. Dann sagt Paulus, was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben? Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Für Paulus ist das eine brennende Frage. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben also versucht, sich die Gerechtigkeit Gottes zu verdienen. Doch die Gerechtigkeit Gottes nach dem Maßstab, wie er sie uns anbietet, kann man nur im Glauben empfangen. Doch weil sie versuchten, sie sich zu verdienen, empfingen sie sie nicht im Glauben. Dasselbe gilt für viele Christen in unseren Gemeinden. Sie glauben immer noch, sie müssten sich die Gerechtigkeit Gottes verdienen. Und wenn du meinst, du müsstest sie dir verdienen, wirst du sie nicht im Glauben empfangen. Verstehst du? Das Verdienen wollen und das im Glauben empfangen schließt sich gegenseitig aus. Wenn du es dir verdienen kannst, brauchst du es nicht im Glauben zu empfangen. Wenn du es aus Glauben hast, dann deshalb, weil du es dir nicht verdienen konntest. Dieses Prinzip sehen wir an Israel, aber in der Gemeinde hat es sich inzwischen genau so entwickelt. Meiner Meinung nach denkt vermutlich die Mehrheit der bekennenden Christen, dass sie etwas tun müssen, um sich die Gerechtigkeit Gottes zu verdienen, doch in Wahrheit kann man sie sich nicht verdienen. Dann kommt Paulus zum abschließenden 33. Vers. Wie geschrieben steht, und auch das ist wieder ein Zitat aus Jesaja: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das Ärgernis, der Stein des Anstoßes, über den das jüdische Volk stolperte, war der Messias. In Jesaja 8,14 wurde dasselbe vorausgesagt. Dort heißt es über den Herrn, den Messias: Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Jesus ist also entweder ein Heiligtum, wenn du glaubst und im Glauben empfängst, oder er ist ein Stein des Anstoßes, über den du stolperst und fällst. Das gilt noch heute. Es ist immer entweder das eine oder das andere. Entweder kommst du im Glauben in das Heiligtum, oder du stolperst über den Stolperstein. Und dieser Stolperstein, dieses Ärgernis, will uns im Grunde sagen, dass du dir Gottes Gerechtigkeit nicht aus eigener Leistung aneignen kannst. Und das behagt religiösen Menschen überhaupt nicht. Religiöse Menschen wollen das nie hören, weil sie immer meinen, sie könnten etwas tun, um sich diese Gerechtigkeit zu verdienen. Wir könnten uns noch zwei weitere Schriftstellen ansehen. 1. Korinther 1,23. Paulus sagt hier über seine Botschaft: Wir predigen Christus oder den Messias als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Hier haben wir es wieder. Der gekreuzigte Messias ist ein Stolperstein, ein Ärgernis. Noch eine ähnliche Stelle ist Galater 5,11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Mit anderen Worten, wenn ich predigte, ihr müsstet etwas tun, um es euch zu verdienen, würde ich auch nicht verfolgt werden. Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Vergesst nie, dass das Kreuz ein Ärgernis ist, ein Stolperstein, weil es jeglichen menschlichen Stolz und jede menschliche Selbstgerechtigkeit erniedrigt. Es lässt uns nichts, was wir für uns selbst beanspruchen könnten, sondern lässt uns nur die Wahl, uns auf die unverdiente Gnade Gottes zu verlassen. Und es reicht nicht aus, diese Entscheidung einmal bei der Bekehrung zu treffen. Wir müssen diese Entscheidung jeden Tag neu treffen und sagen: Ich vertraue auf die unverdiente Gnade Gottes. Meine Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, dass ich etwas tue, sondern von Gott durch den Glauben. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 10. Das Thema dieses Kapitels ist eine logische Weiterführung des vorigen Kapitels. Es lautet: Gerechtigkeit auf der Grundlage des Gesetzes im Vergleich zur Gerechtigkeit auf der Grundlage des Glaubens. Paulus beginnt mit einer Fürsprache für die Errettung Israels. Angesichts dessen, was heute im Land Israel geschieht und wie viele Prophetien erfüllt werden, dürfen wir niemals vergessen, dass es nur das Heil, nur die Errettung ist, die Israels Not lindern kann. Ohne die Errettung sind alle anderen Dinge zweitrangig. Und deshalb sagt Paulus auch: Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, also für Israel, zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Wenn du das jüdische Volk kennst, ist dir sicher klar, wie unbeliebt du dich mit einer solchen Aussage bei ihnen machen würdest. Denn wenn es etwas gibt, das sie nicht hören wollen, dann, dass sie keine Erkenntnis hätten oder etwas nicht wüssten. Und so könnt ihr auch verstehen, warum Paulus bei manchen von ihnen eine persona non grata war. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Beachtet die Formulierung: haben sie sich nicht unterworfen. Welches Problem offenbart dieser Satz? Stolz. Aber zeigt nun nicht mit dem Finger auf die Juden und sagt nicht: Ihr Problem sei der Stolz gewesen. Denn für jeden von uns ist es etwas sehr Demütigendes, wenn man anerkennen muss, ich kann Gott gegenüber nichts beanspruchen, außer seiner unverdienten Gnade und der Tatsache, dass Jesus am Kreuz meinen Platz einnahm und für mich starb. Das ist das Problem. Nun kommen wir zu einer wichtigen Aussage in Römer 10, 4. Denn Christus, ich sage in diesem Kontext lieber der Messias, ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Dieses Statement gilt für jeden, sei er Jude oder Nicht-Jude, Katholik oder Protestant, Baptist oder Methodist. Das macht keinen Unterschied. Wenn es in dieser Übersetzung das Gesetz heißt, wurde der Artikel das nachträglich eingefügt. Eigentlich heißt es, denn Christus ist das Ende von Gesetz, zur Gerechtigkeit jedem, der glaubt. Hier ist vor allem das Gesetz des Mose, also das Gesetz, gemeint. Doch das Gesetz des Mose ist lediglich ein Muster für jede andere Form von Gesetz. Christus ist für jeden, der glaubt, das Ende von Gesetz als Mittel, um Gerechtigkeit zu erlangen. Und das ist eine sehr weitreichende Aussage. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat der Tod Christi am Kreuz Gesetz als Mittel getilgt, um damit vor Gott Gerechtigkeit erlangen zu können. Alles Religiöse in uns lehnt sich gegen diese Aussage auf. Willst du damit etwa behaupten, ich könne wirklich nichts tun? Die Antwort lautet absolut nichts außer Gott glauben und vertrauen. Verlass dich auf seine Gnade. Ich möchte nun kurz über diese Aussage nachdenken, denn sie ist ausgesprochen wichtig und wird immer wichtiger, je mehr Juden sich ihrem Messias zuwenden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber jeden Monat wenden sich mehr Juden Jesus als ihrem Messias zu. Nicht nur in den USA, sondern auch in Israel. Obwohl es noch keine große Entwicklung ist, ist es dennoch eine überaus bedeutsame. Und dabei kommen bestimmte Fragen aufs Tapet, die der Römerbrief zum Teil in dieser Passage, zum Teil in den folgenden bespricht. Aufgrund der Bedeutung des Wortes Ende in der eben gelesenen Passage behaupten nun manche Leute, Christus sei zwar das Ziel, aber nicht das Ende des Gesetzes. Ich halte nun viel davon, herauszufinden, wie ein bestimmtes Wort in der Bibel verwendet wird, denn so lässt sich am besten auf seine Bedeutung schließen. Ich werde euch an meinen Nachforschungen teilhaben lassen. Das griechische Wort hier lautet Telos. Dieses Wort taucht insgesamt 37 Mal im Neuen Testament auf. Nur 11 Mal wird es mit der Bedeutung Ende verwendet, nur 3 Mal mit der Bedeutung Ziel und 23 Mal mit der Bedeutung Ende und Ziel. Von den 37 Mal wird also nur 3 Mal dieses Wort mit der Bedeutung Ziel verwendet, also in weniger als 8% aller Fälle. Wir haben also wieder dieses Prinzip, wenn man Telos ausschließlich mit Ziel übersetzen möchte, braucht man dafür sehr starke objektive andere Gründe, denn das ist nicht die normale Übersetzung dieses Wortes. Ich persönlich glaube, dass es in diesem Fall beides bedeutet. Christus der Messias ist sowohl das Ziel, als auch das Ende des Gesetzes als Mittel, um Gerechtigkeit zu erlangen. Das ganze Gesetz schaut nach vorne auf Jesus. Er ist der Einzige, der das Gesetz in vollkommener Weise hielt. In ihm wurde das Gesetz in vollkommener Weise erfüllt und in ihm wurden die Ansprüche des Gesetzes getilgt, damit wir durch seinen stellvertretenden Opfertod von diesen Ansprüchen frei sein können. Es ist jedoch sehr wichtig zu verstehen, dass dies nur in dieser ganz konkreten Hinsicht das Ende des Gesetzes ist. Ich möchte euch 7 andere Dinge nennen, die das Gesetz bezweckt, die für dich und mich jedoch noch heute Gültigkeit haben. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es ist sehr wichtig und ihr könnt die Punkte in eurer Studienhilfe mitlesen. Erstens, das Gesetz, das auf Hebräisch Torah heißt, ist die einzigartige Offenbarung der Rechtschaffenheit, Heiligkeit, Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Es ist eine einzigartige Offenbarung, die man mit nichts anderem vergleichen kann. Interessanterweise greife ich persönlich immer das Bild von der Stiftshütte auf, wenn ich über Heiligung lehren möchte. Für mich ist die Stiftshütte des Mose die größte Herausforderung und die eindringlichste Aufforderung, heilig zu sein. Ich kann nicht näher darauf eingehen, möchte es aber erwähnt haben. Ihr könnt euch meine Kassetten zu diesem Thema anhören. Das Gesetz ist in diesem Punkt einzigartig. Nichts anderes auf der Welt fordert uns in vergleichbarer Weise heraus, heilig, rechtschaffen und gerecht zu sein. Zweitens, das Gesetz zeigt das Grundproblem des Menschen auf, die Sünde. Ohne das Gesetz würden wir die Sünde nicht erkennen. Es heißt in Römer 3, 20, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Römer 7, 7 lesen wir, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Wenn du zum Arzt gehst, gibt er dir auch nicht gleich als erstes Tabletten. Vielmehr misst er deine Temperatur und er untersucht dich auf verschiedenerlei Art und Weise, um herauszufinden, was dein Problem ist. Und erst wenn er weiß, welche Krankheit du hast, versucht er, sie zu heilen. Genauso verfährt Gott mit den Menschen. Zunächst müssen wir wissen, was unser grundlegendes Problem ist, und die Antwort lautet Sünde. Doch das einzige Mittel, um dieses Problem in angemessener Weise zu diagnostizieren, ist das Gesetz. Erst wenn wir mit dem Gesetz konfrontiert werden, stellen wir fest, dass unser Problem die Sünde ist. Ich kann das auch auf der Grundlage meiner philosophischen Studien sagen, denn alle möglichen Philosophen versuchten, die Probleme der Menschheit zu analysieren und eine Lösung dafür zu finden. Doch ohne die Offenbarung der Schrift ist es ihnen nicht möglich, das Problem als Sünde zu diagnostizieren. Die Bibel ist das einzige Mittel zur Diagnose. Drittens, das Gesetz offenbart die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu retten. Am Ende von Römer 7, wo es ausschließlich um das Gesetz geht, ruft Paulus: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Er hat erkannt, dass er es nicht selbst tun kann, dass er sich nicht selbst retten kann. Viertens, das Gesetz sagt den Messias voraus und deutet auf ihn hin. Es diagnostizierte nicht nur das Problem, sondern wies uns auch auf die Lösung hin. Die Lösung liegt nicht in uns selbst, sondern in einem anderen, nämlich in Jesus, dem Messias, und in seinem sühnenden Opfertod. In Lukas 24 sagte Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, dass alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben ist, in ihm seine Erfüllung fand. Er ist also die Erfüllung der Sinnbilder, Vorankündigungen und Voraussagen im Gesetz des Mose. Sie weisen allesamt auf ihn hin. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, jedes Opfer im Gesetz offenbart einen Gesichtspunkt über Jesus. Fünftens, das Gesetz verschloss das jüdische Volk gegenüber dem Messias. Ich denke, wir sollten uns die dazu passende Schriftstelle ansehen, Galater 3,23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir, also das jüdische Volk, unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Das Gesetz verschloss also das jüdische Volk fast 15 Jahrhunderte lang vor der Offenbarung des Evangeliums, die kommen sollte. Diese Stelle stand mir sehr anschaulich vor Augen, als ich in Singapur vor etwa 2.000 bis 3.000 Chinesen sprach. Als ich sie mir ansah, dachte ich mir, es ist kaum jemand hier, dessen Vorfahren keine Götzendiener gewesen wären. Sehr häufig ist es der Vater oder der Großvater. Und dann dachte ich mir, Jesus hätte nie unter den Chinesen Fleisch werden können, denn wenn er als Chinese seinen Eltern gehorcht hätte, hätte er Götzendienst treiben müssen. Das war eine verblüffende Erkenntnis. Ich dachte mir, Gott musste viel Zeit aufwenden, um ein Volk hervorzubringen, dem er seinen Sohn Jesus anvertrauen konnte, unter der Voraussetzung, dass damit auch seine Beziehung zu seinen Eltern, seine Beziehung zu den Autoritäten und seine Beziehung zu anderen Menschen korrekt sein könnten. Es hat in der Menschheitsgeschichte außer den Juden nie ein anderes Volk gegeben, auf das dies zugetroffen hätte. Sechstens, das Gesetz ist die Grundlage gerechter Gesetzgebung für viele Nationen. Nehemia betet in Nehemia 9,13 und sagt: Und auf den Berg Sinai bist du, Gott, herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben. Nirgendwo sonst wurde der Menschheit ein System aus derartigen Gesetzen gegeben. Und man kann ganz allgemein sagen, dass die Nationen, die nach diesen Gesetzen leben, blühen und nach oben kommen, und Nationen, die beginnen, diese Gesetze zu verwerfen, versinken allmählich wieder. Leider gilt das für die USA, Großbritannien, Skandinavien und viele andere Nationen. Wir können nie ermessen, wie sehr die Menschheit von diesen Mustergesetzen profitiert hat, die Gott durch Mose gegeben hatte. Siebtens, das Gesetz ist ein endloses Thema zum erbaulichen Nachsinnen. Psalm 1. Wie viele von euch kennen Psalm 1 auswendig? Glücklich der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht auf dem Weg der Sünder steht und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Diese drei Dinge solltest du meiden, wenn du glücklich oder gesegnet sein willst. Du darfst nicht im Rat der Gottlosen wandeln, nicht den Weg der Sünder betreten und nicht im Kreis der Spötter sitzen. Und beachtet, dass dies hier eine Rückentwicklung ist, ein Rückschritt bis hin zum Stillstand. Zuerst wandelst du, dann stehst du, dann sitzt du und dann bist du in Gefahr. Doch wen segnet Gott? Den, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt, Tag und Nacht. Du kannst nie zu viel über die Offenbarung des Herrn nachsinnen. Doch das Nachsinnen über das Gesetz wird erst dann richtig effektiv, wenn du den Messias kennst, denn alles im Gesetz weist irgendwie auf Jesus hin. Ich wiederhole kurz diese sieben Aspekte des Gesetzes, die für uns nach wie vor Gültigkeit haben. Erstens, das Gesetz ist die einzigartige Offenbarung der Rechtschaffenheit, Heiligkeit, Weisheit und Gerechtigkeit Gottes. Zweitens, das Gesetz diagnostiziert das grundlegende Problem des Menschen, die Sünde. Drittens, das Gesetz offenbart die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu retten. Viertens, das Gesetz sagt den Messias voraus und deutet auf ihn hin. Fünftens, das Gesetz verschloss das jüdische Volk gegenüber dem Messias. Sechstens, das Gesetz ist die Grundlage rechtschaffener Gesetzgebung in vielen Nationen. Siebtens, das Gesetz ist ein unerschöpfliches Thema, über das man auferbaulich nachsinnen kann. Nur ein Aspekt des Gesetzes ist nicht mehr akzeptabel, nämlich das Gesetz als Mittel, um vor Gott gerecht zu werden. Der Tod Jesu am Kreuz hat diesen Aspekt abgeschafft. Gehen wir zurück zu Römer 10 und betrachten wir den Gegensatz zwischen der Gerechtigkeit, die vom Gesetz abhängt, und der Gerechtigkeit, die vom Glauben abhängt. Römer 10, 5 bis 7. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wenn du stets das ganze Gesetz hältst, brauchst du keine andere Gerechtigkeit. Doch die Wirklichkeit sieht nun mal anders aus. Es sieht so aus, dass das noch niemand geschafft hat. Und deshalb können wir uns auch nicht darauf verlassen. Und Jakobus sagt, wenn du ein Gebot übertrittst, hast du dich des ganzen Gesetzes schuldig gemacht. Du kannst das Gesetz nicht einfach in kleine Stücke zerteilen und dann sagen, nun, diesen Teil werde ich halten, doch bei jenem. Das geht nicht, weil es ein ganzes System ist. Entweder hältst du es ganz und die ganze Zeit über, oder du kannst auf diese Weise nicht gerecht werden. Dann fährt er fort, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, und nun zitiert er recht frei aus 5. Mose, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist, Christus herabführen. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist, Christus aus den Toten heraufführen. Mose sagte, und Paulus greift dies hier wieder auf, die Gerechtigkeit aus Glauben hängt nicht von etwas ab, das getan werden muss, sondern von etwas, das bereits getan wurde. Du musst nicht in den Himmel hinaufgehen und du musst nicht in den Abgrund hinabsteigen. Christus kam vom Himmel herab und er ging in die Hölle hinunter. Er hat die Sühne vollendet. Es ist alles erledigt. Du musst es nicht tun. Es muss von niemandem mehr getan werden. Und dann fragt Paulus weiter, wie empfangen wir nun diese auf Glauben beruhende Gerechtigkeit? Und das sind mit die wichtigsten Verse im ganzen Neuen Testament. Und ich sagte bereits, ich halte es für lächerlich, diese drei Kapitel als Abschweifung zu bezeichnen, wenn man doch den Schlüssel, wie man durch Glauben Gerechtigkeit erlangt, in der Mitte des mittleren Kapitels findet. Vers 8 folgende. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Diese Gerechtigkeit kommt also durch ein Wort, das Wort des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist der einzige Schlüssel, der dir die Tür zur Glaubensgerechtigkeit aufschließt. Und stellt euch nur vor, wie wichtig das ist. Wenn diese Botschaft nicht verkündet wird, können die Menschen, selbst wenn sie Gerechtigkeit erlangen wollen, diese nicht erlangen. Wie sehr wir doch die Pflicht haben, der ganzen Menschheit diese Botschaft zu verkündigen. Am Sonntagmorgen in der Gemeinde sitzen und ein paar Hymnen zu singen, entledigt uns nicht unserer Verpflichtung gegenüber der Menschheit. Wie heißt es hier? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Um Gerechtigkeit durch Glauben zu erlangen, müssen zwei Teile der menschlichen Persönlichkeit mitwirken, der Mund und das Herz. Und in diesen drei Versen nennt Paulus alle beide, je dreimal. Beim ersten und zweiten Mal heißt es der Mund und dann das Herz. Beim dritten Mal heißt es das Herz und dann der Mund. Ich halte das für sehr wichtig. Es ist nicht ganz leicht zu wissen, was in unserem Herzen ist. Der Einzige, der das Herz wirklich kennt, ist der Herr. Wenn du also etwas in deinem Herzen haben möchtest, wie bekommst du es dorthin? Indem du es mit deinem Mund sagst, indem du es wiederholst. Vielleicht sieht es so aus, als würde nichts geschehen. Doch nach einer Weile geschieht etwas. Im Englischen sagt man für auswendig lernen, mit dem Herzen lernen. Im Hebräischen sagt man, mit dem Mund lernen. Wie lernt man etwas mit dem Herzen? Oder auswendig? Nun, indem man etwas mit dem Mund immer und immer wieder sagt, bis es wo ist? In deinem Herzen. Dann brauchst du dich nicht mehr anzustrengen. Und deshalb ist es so wichtig, Bibelstellen auswendig zu lernen, denn wenn du sie auswendig kannst, brauchst du dich nicht mehr anzustrengen. Ruth und ich haben miteinander etwa 50 Bibelstellen auswendig gelernt. Das bereitet uns keine Mühe mehr. Wir könnten sie gemeinsam jederzeit proklamieren. Da wir sie so oft wiederholt haben, sind sie fest in unserem Herzen verankert. Wenn du also der Bibel glaubst, wenn du die Botschaft annimmst, dann bekommst du sie über deinen Mund in dein Herz. Verstehst du? Das ist wirklich ein wichtiger Schlüssel. Ich lese nun diese Worte. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das ist in einem Vers zusammengefasst die deutlichste Aussage darüber, wie man errettet werden kann. Du bekennst mit deinem Mund Jesus als den Herrn. Du glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Beachtet, wenn du nicht an seine Auferstehung glaubst, kannst du auch nicht errettet werden. Ich sagte das bereits in der vorigen Lehreinheit.